Ja, hallo, ich bin Pesco. Ich soll heute oder will was erzählen über die Mathematik hinter asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren. Das ist, wie so häufig, alles ein bisschen hektisch und auf den letzten Drücker entstanden. Ich entschuldige mich im Voraus für zu viel gebrauchte Füllwörter. In diesem Sinne, zur Gliederung. Das Ganze teilt sich in fünf Stücke auf, nach so ein bisschen einleitendem Gelaber, wo ich sagen werde, wo ich eigentlich darauf hinaus will mit der ganzen, mit dem ganzen Talk. Werde ich nicht umhin kommen, ein bisschen mathematische Grundlagen einzuführen. Keine Angst, das sind nur ein paar Folien. Ich versuche mich da wirklich stark zurückzuhalten. Dazu sage ich dann gleich auch nochmal was, wie ihr als Publikum damit umgehen sollt, könnt. Ja, und danach kommt der eigentliche Teil. Dann werde ich als erstes RSA vorstellen. Danach Diffie-Hellman. Das sind halt die zwei großen Dinger, sage ich mal. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie viel wir wirklich schaffen. Das müssen wir gucken. Das kommt darauf an, wie viele Rückfragen kommen. Also da kann ich gleich sagen, bin ich ganz offen. Wenn ihr jetzt alle ganz viel Fragen zu den Details von RSA habt, dann können wir das auch gerne hinten ein bisschen rausfallen lassen mit dem Diffie-Hellman. Ja, und zu guter Letzt die obligatorische Zusammenfassung. Ja, das sind zwei Folien. Fangen wir also gleich an. Die Idee dazu ist entstanden, weil ich das Gefühl habe, dass, ich sag mal, Kryptographie bei vielen immer so eine mysteriöse Sache ist und bestenfalls benutzt man die Verfahren, die man irgendwo aus einer Library hat und so. Und ich bin halt der Meinung, dass es auch sehr nützlich und spaßig sein kann, wenn man die ein bisschen verstanden hat, wie sie eigentlich funktionieren, warum sie funktionieren vor allem. Dann kann man das nämlich tatsächlich gebrauchen. Ja, dazu quasi Korollar ist Mathematik als reine Mathematikerdomäne. Also es ist ein mathematischer Vortrag. Ich sehe jetzt doch relativ gut einen relativ gut gefüllten Saal. Das freut mich ungemein. Ich hatte befürchtet, dass da höchstens vier Leute kommen, weil alle anderen fürchterlich abgeschreckt sein würden. Weil das ist nämlich auch so eine ja, so ein Gefühl, was man manchmal hat, dass, ich sag mal, die Mathematik den Mathematikern vorbehalten sein sollte oder dass das zumindest so wahrgenommen wird, was eigentlich nicht der Fall ist. Irgendein schlauer Mathematiker hat mal gesagt, die Mathematik gehört allen Menschen. Das ist sehr wahr. Da kann man auch ohne gigantisches Hintergrundwissen, sag ich mal, ohne das studiert zu haben, interessante und spannende Sachen rausziehen. Das möchte ich so ein bisschen demonstrieren mit dem Vortrag. Das ist so mein eigentliches Ziel. Genau, das habe ich da in diesem Spruch Inside the Box, also the Black Box, for Fun and Profit zusammengefasst. Ich habe nachher auch noch ein paar Anekdoten, um das so ein bisschen zu illustrieren, was ich damit meine, wo man dann tatsächlich das Wissen gebrauchen kann, was man hat, wenn man so ein Verfahren ein bisschen genauer gesehen und verstanden hat. Ja, ah genau. Zum Ablauf jetzt noch so ein bisschen. Wie gesagt, es ist ein mathematischer Vortrag. Ich weiß, dass oder ich gehe davon aus, dass das Publikum davon also nicht aus studierten Mathematikern bestehen wird. Insofern ist es mein erklärtes Ziel, das Ganze allgemein verständlich zu halten. Allerdings weiß ich sehr genau, wie sowas abläuft, weil ich auch in genug Mathevorlesungen gesessen habe. Ich werde irgendwas erzählen, was für mich alles total klar erscheint und für euch überhaupt nicht, weil ihr das noch nie gesehen habt. In dem Fall dürft ihr mich gerne unterbrechen, also einfach irgendwie die Hand heben oder so, dann halte ich inne. Oder halt einfach nachfragen, ist überhaupt kein Problem. Genau, also Fragen beantworte ich alles gerne. Das erwarte ich eigentlich. Insofern, ich erwarte nicht, dass ihr alle schlau genug seid, das zu verstehen, was ich da erzähle, sondern ich erwarte eigentlich, dass ich zu blöd bin, das so zu erzählen, dass ihr es versteht. Okay. So, zur Präsentation des Ganzen. werde ich halt versuchen, was auch natürlich an der Zeitbeschränkung liegt, mich auf die Struktur der Dinge zu konzentrieren und nicht so sehr ins Detail gehen. Ich werde hier keine großartigen Beweise ausführen, aber ich werde versuchen, da wo die Zusammenhänge halt für das Verständnis des Verfahrens wichtig sind, sie auch zu erläutern, so dass man das nachvollziehen kann. Ja, das sind dann im Prinzip eigentlich auch Beweise irgendwo. Wobei genau da noch die Anmerkung dazu kommt, dass ich das im Vortrag alles noch stärker kürzen muss als in der Paper-Version, die in diesem Moment noch nicht im Pentabarth ist, aber sie ist seit einer Viertelstunde fertig und wird dann nach dem Talk ins Pentabarth geladen. Da habe ich das alles ein bisschen detaillierter reingeschrieben. Aber auch da ist es so, dass ich da Sätze und so weiter aus der Zahlentheorie verwende, die ich dann da nicht beweisen kann, weil das einfach den Rahmen sprengen würde. Dann steht da chinesischer Restsatz oder so. Wen das interessiert, der soll das bitte nachlesen. Das ist alles furchtbar spannend. Und das, was so, so wie es halt im Paper drin steht oder jetzt von mir gesagt wird, da appelliere ich einfach mal daran, das ohne Scheu anzunehmen. Und manchmal habe ich mir auch erlaubt, Sachen, ich sag mal, so ein bisschen ins kalte Wasser zu werfen, also den Leser ein bisschen ins kalte Wasser zu werfen. Wenn ich da irgendwas geschrieben habe, dann bin ich teilweise selber nicht davon ausgegangen, dass es dem Leser sofort klar ist. Also take with a grain of salt und gegebenenfalls in der einschlägigen Literatur kurz nachgucken. Also Wikipedia reicht da häufig. So, ah ja, damit sind wir dann schon bei den Grundlagen, die wir brauchen, an elementarem Zeug, was ich jetzt nicht weiter erkläre, habe ich so Notation auf Schulniveau, sag ich mal, also Elementzeichen und so weiter, Schreibweisen. Dann ich hoffe, dass alle wissen, was Teilbarkeit heißt und Primzahlen sind und Modulo-Division gehe ich auch mal bei den Hackern davon aus, dass das ein bekanntes Konzept ist. Falls nicht, schadet es auch nicht, jetzt nachzufragen, weil ich habe das hauptsächlich nicht mit aufgenommen, weil ich es nicht ausschreiben wollte. Aber kurz gesagt ist es nicht das Problem, ja? Okay. So, jetzt haben wir zwei Sachen, auf die ich kurz eingehen muss, die halt ein bisschen mathematischer sind und jetzt noch nichts unmittelbar mit Krypto zu tun haben, außer dass sie dafür essentielle Grundlage sind. Das sind einmal die Gruppen, und gleich noch die Restklassen. Gruppen, das ist so eine mathematische Abstraktion, die im Prinzip nichts anderes sagt als, wir haben hier eine Menge von Objekten, Zahlen oder sowas, und mit denen können wir rechnen, wie üblich, in Anführungsstrichen. Also, da gibt es dann verschiedene Gruppen und man kann in allen das Gleiche machen und in allen die gleichen Beweise führen und weiß in allen die gleichen Aussagen. Das wird also folgendermaßen definiert: Eine Gruppe ist allgemein eine Menge, in der es irgendwie eine geartete Verknüpfung gibt, die praktischerweise wie Multiplikation geschrieben wird, häufig, weil sie sich genauso verhalten wird wie die normale Multiplikation auf, ich sag mal, natürlichen Zahlen oder so. Das bedeutet im Speziellen, dass sie assoziativ ist, unter Umständen ist sie sogar kommutativ, was nicht unbedingt vorausgesetzt ist, aber kann sein. Und was wichtig ist, es gibt eine 1. Also ein neutrales Element, das wir jetzt hier einfach 1 nennen, weil wir es auch schreiben wie Multiplikation etc. Es wird nachher alles aussehen wie Multiplikation, nur dass euch das nicht verwirrt, wenn da steht irgendein wildes Element hoch irgendein wildes andere hoch irgendeine Zahl, dann ist das diese hier für diese Gruppe definierte Multiplikation. Und es ist halt nur so geschrieben wie normalerweise auch. So, und das letzte Wichtige ist, es gibt inverse Elemente in der Gruppe. Das heißt, ich kann also quasi dividieren. Ne? Also ich habe irgendwie, wenn ich ein x habe und ich sage mal mit einem x multipliziere, dann kann ich hinterher mit einem x hoch minus 1 multiplizieren, welches also ein anderes Element der Gruppe ist, welches irgendwie existiert. Und dann kommt dasselbe wieder raus. Also formal gesprochen gibt es zu jedem x in der Gruppe ein x hoch minus 1, was auch in der Gruppe ist. Wie sich das bestimmt, ist jetzt nicht weiter gesagt. Es ist nur gesagt, dass es das gibt. Und wenn ich die zusammen multipliziere, dann ergibt sich das neutrale Element 1. Ja, daraus folgt dann im Prinzip, dass man damit, wie gesagt, rechnen kann, wie man es gewöhnt ist von zum Beispiel rationalen Zahlen. Das ist das Standardbeispiel für eine Gruppe mit Multiplikation. Also ich nehme rationale Zahlen ohne 0. Die 0 kommt, fällt raus, weil sie keine Inverses hat. Ne, dividieren durch 0 geht nicht. Und ja, ich nehme die normale Multiplikation als Verknüpfung. Das neutrale Element ist die normale 1 und das Inverse ist halt 1 durch x zu einem gegebenen x. Ja, das kennt jeder. Das ist jetzt nur die Aussage, dass die Mathematiker das als eine Gruppe bezeichnen und dass es eben andere Dinge gibt, andere Mengen von Zahlen, sag ich mal, die diese Eigenschaften auch haben. Und mit denen werden wir dann gleich rechnen. Das ist so ein bisschen die Bühne, auf der sich diese Theorie abspielt, die dann zu RSA und Diffie-Hellman und so führt. Ja, das zweite Wichtige sind sogenannte Restklassen. Das ist im Prinzip nur die Mathematisierung von Modulo-Division. Also Modulo-Division kennt wahrscheinlich jeder. Man nimmt eine Zahl, dividiert sie durch eine andere Zahl n und guckt, was übrig bleibt. Und ja, also die Intuition ist, es funktioniert so wie Wraparound bei 32-Bit-Ins, habe ich mal geschrieben. Ne, das kennt jeder, wenn ich irgendwie eine 32-Bit-Zahl habe und multipliziere da und da kommt da irgendwas raus, was zu groß ist, dann wird das wieder dann wird das abgeschnitten. Ne? Also reduziert Modulo 2 hoch 32. Ja, das ist jetzt ein bisschen nicht besonders formal gesprochen und eben damit man damit mathematisch ordentlich umgehen kann, führt man das auf folgende Weise ein. Man setzt halt alle Zahlen gleich, die modulo ein bestimmtes n, das jetzt eben nicht 2 hoch 32 sein muss, sondern beliebig sein kann, die halt den gleichen Divisionsrest haben. Ja. Ich sage einfach, diese Zahlen, die fasse ich zusammen zu so einer sogenannten eben Restklasse. Und man sagt dann, zwei Zahlen, die in der gleichen Klasse liegen, also den gleichen Divisionsrest haben, seien kongruent modulo diesem gegebenen n. In Zeichen so geschrieben, das ist ne, so ein dreifaches Gleichheitszeichen, nur damit ihr das wisst. Und diese ganze Menge von diesen Restklassen, also schreibt man dann normalerweise, oder schreibe ich jetzt so, als z und ein n, das sind eben diese Restklassen modulo n, und die werden dann üblicherweise identifiziert mit den Zahlen von 0 bis n minus 1. Ja, also so wie man sich das vorstellt, wenn ich einen 32-Bit-Integer habe, dann würde ich sagen, naja, da passen Zahlen von 0 bis 2 hoch 32 minus 1 rein. Ja. Der Mathematiker würde sagen, die Elemente dieses Integers repräsentieren die Restklassen modulo 2 hoch 32. Ja, das ist alles. Gut. Dazu, ich gucke jetzt mal kurz, was als nächste Folie kommt. Ah ja, genau, das wichtige Beispiel ist, wenn jetzt dieses n eine Primzahl ist, das werden wir dann gleich, das werden wir bei Diffie-Hellman zum Beispiel haben, dann ist das ist deswegen interessant, weil dann wird diese, dann ergibt sich da eine Gruppe, und zwar mit der Multiplikation, ganz ähnlich zu den, wie bei den rationalen Zahlen, da hatten wir die 0 weggelassen und dann hatten wir eine Gruppe. Hier ist es auch so, wenn ich es bei ZQ die Gruppe, die 0 weglasse, dann habe ich bezüglich der Multiplikation tatsächlich eine Gruppe, vor allem deswegen, weil es plötzlich multiplikative Inverse gibt. Also das bedeutet, ich kann aus meiner, aus meinem 32-Bit-Int, sage ich jetzt mal ganz doof, ach nee, ist ja nicht prim, haha. Also aus meinen Zahlen von 0 bis q minus 1 kann ich irgendwie eine, wenn ich da ein x rausnehme, dann kann ich irgendeine andere Zahl finden und die beiden multiplizieren. Wenn ich das dann wieder reduziere, modulo q, dann kommt da tatsächlich 1 raus. Mit anderen Worten, ne, da habe ich ein Inverses gefunden. Ja, diese Eigenschaft ist halt wichtig, wenn man diese Inversen braucht. Und wo man die braucht, das wird man dann gleich noch sehen. Gut, Das soll es schon mal gewesen sein. Also, wie gesagt, wenn das jetzt alles ein bisschen schnell ging, haltet mich bitte an. So, RSA, wie funktioniert das? Der Kern von dem Ding ist eigentlich, ja, modulare Exponentiation. Da steht sie, m hoch e, modulo einer Zahl n. Wie die Zahl n aussieht, sage ich jetzt noch nicht. Wahrscheinlich wissen alle, dass das das Produkt zweier großer Primzahlen ist, aber egal. M soll die zu verschlüsselnde Nachricht sein und e ist der sogenannte Verschlüsselungsexponent. Ja, Encryption, deswegen e. Das Ganze spielt sich ab, wie man da schon sieht, an dem Modulo n in der eben gezeigten Menge Zn. Wie ist das jetzt eine Gruppe? Okay, ich habe die Null nicht rausgenommen, es ist gar keine Gruppe, aber ist egal. Entschuldigung. Also das ist die Menge, in der es spielt. Aua. Und wie gesagt, genau. Das m soll die Nachricht sein und das e ist ein Verschlüsselungsexponent. Ach, das e ist eine natürliche Zahl, ja. Also beziehungsweise das e ist eine natürliche Zahl zwischen 0 und n minus 1. Weil danach fängt es wieder von vorne an. So, jetzt ist die Frage, wie können wir das umdrehen? Man muss ja, wenn man verschlüsselt hat, auch wieder entschlüsseln können. Das ist die sogenannte Trapdoor in so einem System. Also hat vielleicht schon mal jemand gehört. Public Key Systeme sind Funktionen, die man, wenn man etwas Bestimmtes kennt, sehr leicht umkehren kann. Und wenn man es nicht kennt, dann eben nicht leicht, sondern nur sehr schwer. Das wird halt auch als Falltüre bezeichnet, beziehungsweise Trapdoor. Beziehungsweise das ganze System heißt dann Trapdoor One-Way Function. Und in diesem Fall ist der Trick, so ein Satz von Herrn Euler. Das ist jetzt, ich glaube, der mathematischste Teil an diesem in dieser Präsentation, der besagt, dass wenn ich dieses m hoch einer bestimmten anderen Zahl, die vom Modulus n abhängt, also phi von n heißt sie hier, nehme, dass dann tatsächlich 1 rauskommt. Und da kann man sich schon so ein bisschen vorstellen, oh, wenn ich da irgendwo 1 rauskommen lassen kann, das klingt ja so, als hätte ich da irgendwie was, naja, als würde sich das irgendwie rausheben oder verschwinden oder sowas ähnliches. Ja, dieses Phi von n ist die sogenannte Eulersche Phi-Funktion. Es ist jetzt gar nicht mal so wichtig, was das bedeutet. Ja? Also ich könnte das jetzt erklären. Wer das wissen will, kann das auch in dem Paper nachlesen. Da steht es genauer drin oder auf Wikipedia. Das ist einfach eine ganz normale Funktion auf den natürlichen Zahlen, die zu jeder natürlichen Zahl eine andere liefert. Und sie hat die schöne Eigenschaft, was jetzt für unsere Betrachtung in diesem Moment das einzig Wichtige ist, dass wenn jetzt n eben das Produkt zweier Primzahlen ist, p mal q, hat die Funktion gerade den Wert, der da steht, p minus 1 mal q minus 1. Das liegt daran, dass sich das quasi multiplikativ aufteilt. Also p minus 1 ist phi von p und q minus 1 ist phi von q. Das wird gleich auch nochmal kommen. Oder? Nee, das kommt nur in dem Paper, das habe ich hier unterschlagen. Okay. So, und hier sieht man jetzt auch, warum das Verfahren sicher ist, wenn man nicht leicht faktorisieren kann. Weil man eben, wie man sieht, dieses Phi von n kann man sehr leicht berechnen, wenn man p und q kennt. Aber wenn man p und q nicht kennt, dann ist das nicht so klar. Und das ist tatsächlich so, dass also diese Berechnung über die Primfaktorzerlegung irgendwie die einfachste bekannte Möglichkeit ist, dieses Phi von n zu bestimmen. So, warum das Phi von n jetzt gerade so wichtig ist und uns die Möglichkeit gibt, unsere vorher verschlüsselte Nachricht wieder zu entschlüsseln, das werden wir jetzt sehen. Dazu bestimmt man jetzt einen anderen Exponenten d, der quasi invers ist zu dem e. Aber invers auf welche Weise? Und zwar invers modulo phi von n. Der Witz daran ist, ich habe ja eben gesagt, dass es in dem speziellen Fall mit den Restklassenmodulo einer Primzahl, dass da immer alles invertierbar ist. Unter welchen Umständen ist das denn sonst der Fall, wenn ich jetzt nicht Modulo Primzahl habe? Der Witz ist, das ist gerade dann möglich, wenn die Zahlen teilerfremd sind. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier, ich habe gesagt, ich will e invertieren, modulo phi von n, dann bräuchte ich, dass das e teilerfremd zu phi von n ist. Bräuchte ich nicht. Das nehme ich jetzt. Moment. Ich muss gestehen, ich bin gerade ein bisschen durcheinander gekommen im Kopf. Der Punkt ist der, dass ich das im Vortrag einfach annehme, dass das gegeben ist, weil es meistens so ist. Ja. Okay, aber naja. Vielleicht fällt mir das Argument gleich noch an, ist auch egal. Der Punkt ist, dass ich das in diesem Fall machen kann. Und dann bekomme ich ein D, welches tatsächlich. Ja. Gut. Wie gesagt, alles ein bisschen sehr schnell. Also ich bekomme ein D, welches in diesem Restklassengebilde, was ich da betrachte, das Inverse zu E ist. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass es kongruent 1 ist, modulo phi von n. Ich habe mich da jetzt verschrieben, das hätte modulo phi von n heißen sollen, da in der zweiten Zeile. Ja. Und dass es kongruent ist, heißt nicht, dass es den gleichen Divisionsrest hat. Das bedeutet nichts anderes, als dass ich, wenn ich e mal d nehme, dass ich, wenn ich, genau, wenn ich e mal d habe, dass das irgendwie genau 1 entfernt ist von einem Vielfachen von phi von n. Also das steht da in der dritten Zeile. Ne, e mal d ist gleich 1 plus irgendein k, ein beliebiges k mal phi von n. Das K ist jetzt eine beliebige Zahl, ja? Die existiert, aber sie ist nicht näher, also sie ist in diesem Moment nicht näher spezifiziert. Also die Argumentation ist folgende. Ich suche ein Element E mal D, welches kongruent 1 modulo phi von n ist. Das bedeutet, wenn ich e mal d durch phi von n dividiere, dann bekomme ich einen Rest von 1. Das bedeutet, dass e mal d ist quasi irgendeine Zahl k mal phi von n plus 1. Ja, ist ein Vielfaches. Ich dividiere es ja durch, vielleicht mache ich mal ein einfaches Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel 9 modulo 4 nehme, dann ist das 1. Genau, weil 9 ist 2 mal 4, ist 8, plus 1. Und die 2 hier in diesem Fall ist das k. Also das k ist quasi der Multiplikator, den ich für das phi von n brauche, um so hoch zu kommen, sozusagen, dass das e mal d genau einen weiter ist. Wie vorher bei den, ne, ich habe 4, 8 und dann ist ein weiter die 9. Genau, eine beliebige ganzzahlige Zahl, wie man so schön sagt. Okay. So, wenn ich diese Zahl gefunden habe, das ist relativ einfach, das geht über einen Standardalgorithmus, und zwar den erweiterten euklidischen Algorithmus. Gehe ich jetzt nicht darauf ein, kann man nachlesen. Dann kann ich rechnen. Und zwar kommt dann heraus, dass ich m hoch e mal d nehmen kann. Das ist nichts anderes als m hoch e, was ich vorher gemacht habe, um zu verschlüsseln, nochmal potenziert mit d. Ja, dann kommt m hoch e mal d raus. Übliche Rechenregel. Ist dann nach meiner Argumentation eben gleich m hoch 1 plus k mal phi von n. Das kann ich aufspalten, gleich m mal und dann m hoch k mal phi von n. Und hier kommt jetzt der Eulersche Satz von eben, der sagt, dass das m hoch phi von n gleich 1 ist oder kongruent 1. Und dadurch hebt es sich aus der Rechnung raus. Und das k spielt in der Stelle keine Rolle mehr, weil das kann ich ja schreiben als m hoch k hoch phi von n oder auch umgekehrt m hoch phi von n, was kongruent 1 ist, hoch k. Das ist immer noch 1. Ja, also das k fällt da weg und damit fällt der ganze rechte Term weg und dann ist das tatsächlich kongruent m. Ja, das ist eigentlich der ganze Beweis, dass das tatsächlich dechiffriert, dann dieses D. Da gibt es jetzt noch so ein bisschen Trickiness, die in dem Paper weiter ausgeführt ist, eben mit dieser Teilerfremdheit, mit der ich eben so ein bisschen ins Schlingern gekommen bin. Das kann man halt voraussetzen, dass das geht, dieses Invertieren. Und man kann auch argumentieren, dass das meistens der Fall sein wird. Aber man kann auch feststellen, dass man das gar nicht braucht. Und das funktioniert dann über den sogenannten chinesischen Restsatz. Das ist jetzt ein bisschen, würde jetzt ein bisschen sehr weit ausholen. Ist aber eigentlich auch nicht wirklich schwierig, deswegen habe ich es auch reingeschrieben in das Paper. Es ist dann nur ein bisschen länglicher. Ja. Okay. Ja, ich bin gut in der Zeit. Genau, jetzt kommt die versprochene Anekdote zu dem Thema. Wofür kann man das jetzt gebrauchen, wenn man diesen Quatsch verstanden hat? Ich habe neulich oder vor einiger Zeit meine Festplatte verschlüsselt und hatte so die Schnapsidee, ich möchte jetzt gerne, dass man da nur rankommt, wenn man einen physikalischen Token hat. Und ich hatte noch so eine Krypto-Smartcard rumliegen, die halt RSA konnte. Habe ich gedacht, benutze ich die doch, verschlüssel damit den Festplatten-Daten-Key. Hat auch wunderbar funktioniert. Das Ganze lief irgendwie über GnuPG, der halt irgendwie diese RSA-Karte angesprochen hat. Das Dumme war nur, diese RSA-Karte konnte nur 1024 Bit, was ja nicht mehr so richtig als sicher gilt und war so ein Dorn im Auge. Also habe ich überlegt, naja, eigentlich will ich ja mit der Karte nur dechiffrieren. Also brauche ich ja den Public Key niemandem zu sagen. Und wenn den niemand weiß, dann kann auch niemand einen Faktorisierungsangriff fahren, um da meinen Private Key rauszukriegen. Dann ist das ja eigentlich nicht so schlimm mit den 1024 Bit. So, jetzt hat aber leider GnuPG die Arbeit verweigert ohne den Public Key und mich gezwungen, den auf der Platte unverschlüsselt abzulegen. Jetzt war die Frage, ist das jetzt eine Eigenheit von GnuPG, die man prinzipiell rauspatchen könnte, oder ist das tatsächlich irgendwie theoretisch notwendig, dass dieser Public Key da ist? Die Antwort ist da zusammengefasst. Der Public Key besteht aus diesem Encryption-Exponenten E und dem Modulus N. Und der Private Key aus dem D und dem N. Man sieht also, dass das N in beiden Schlüsseln vorkommt. Es wäre also tatsächlich theoretisch denkbar gewesen, dass auf dieser dämlichen Karte das N gar nicht gespeichert ist, sondern die davon ausgeht, dass man das aus dem Public Key holt. Dann wäre der wirklich nötig gewesen. Das bedeutete für mich dann leider, dass ich googeln musste nach der Spezifikation von dieser Karte, um dann herauszufinden, dass das N auf der Karte aber abgelegt wird. Und damit war die Frage dann beantwortet. So, also ich hätte dann GnuPG patchen können. Ich gestehe, ich war zu faul. Aber da sieht man halt nicht, also wenn man das halt weiß, wie das funktioniert, dann kann man halt sagen, okay, ich sehe, dass da dieser Modulus drauf ist und ich weiß, dass das das Einzige ist, was mich quasi daran hin, was mich dazu zwingen könnte, den Public Key zu benötigen. So, jetzt können wir noch kurz Diffie-Hellman machen. Der Witz bei Diffie-Hellman ist, es ist eigentlich gar kein Verschlüsselungsverfahren, zumindest nicht a priori, sondern es ist ein Schlüsselaustauschverfahren. Aber man kann daraus sehr leicht ein Verschlüsselungsverfahren basteln. Das ist das sogenannte Elgamal-Verschlüsselungsverfahren. Das werde ich jetzt gleich nicht erklären, weil wir dafür, glaube ich, keine Zeit mehr haben. Und das ist auch sehr, sehr einfach. Das steht im Paper drin. Warum das Ding sonst vor allem interessant ist, ist, weil es für ganz viele andere Sachen Grundlage ist. Also in diversen kryptografischen Protokollen werden irgendwelche Diffie-Hellman-Key-Exchanges gemacht oder Dinge, die so aussehen wie ein Diffie-Hellman-Key-Exchange, dieselbe Idee benutzen etc. Also das Beispiel, was mir präsent ist, ist zum Beispiel dieses Verschlüsselungsverfahren OTR für so ICQ und so weiter. Die haben irgendwie so ein Schlüssel, ja, Verifikationsprotokoll, wo das ganz stark benutzt wird. Die Grundlage davon ist jetzt eigentlich so ähnlich wie eben auch Exponentiation. In diesem Fall in einer Gruppe, die jetzt GQ heißt, die gar nicht mal a priori weiter spezifiziert sein muss, außer dass sie bitte die Ordnung, also das heißt die Anzahl ihrer Elemente soll eine Primzahl Q sein. Und anders als eben, wo man das M hatte, das quasi die Nachricht war, also ein Input an das Verfahren, und das dann irgendwie exponentiert wurde, nimmt man hier einen festgelegten Erzeuger namens G, also klein g von dieser Gruppe. Erzeuger heißt einfach, dass ich auf die Weise, wie es da steht, also g hoch irgendeine natürliche Zahl x, jedes Element von GQ erzeugen kann. Also, dass es zu jedem Element von GQ irgendein x gibt, sodass g hoch x dieses Element ist. Dann kann ich folgendes spaßiges Protokoll abfahren. Es ist eigentlich wirklich sehr simpel. Ich habe zwei Parteien, die möchten gerne einen Schlüssel austauschen. Also sie wollen hinterher ein gemeinsames Shared Secret haben, welches bitte niemandem anderen bekannt sein soll. Die wählen beide eine Zufallszahl, A und B. Also Alice wählt A und Bob wählt B. Das ist ja eine natürliche Zahl, die gleich als Exponent dienen wird. Und zwar stimmen sie beide folgenden Wert. Alice nimmt G hoch A, naheliegenderweise, und schickt das an Bob. Und Bob macht das Umgekehrte, berechnet G hoch B und schickt es an Alice. Jetzt haben sie quasi diese beiden Werte ausgetauscht. Und der Witz ist, dass sie jetzt beide den Wert, den sie gekriegt haben, nochmal hoch ihre eigene Zufallszahl nehmen können. Und dann kriegen sie beide das Gleiche raus. So wie es da steht. Das ist der Erzeuger der Gruppe. Also das ist in der Regel ist es so, dass man für ein gegebenes Verfahren jetzt eine solche Gruppe wählt. Da gibt es ein paar, da muss man auch ein paar Sachen beachten, damit das ordentlich ist und das sicher wird. Da gibt es zum Beispiel RFCs, in denen solche Gruppen festgeschrieben sind. Da gibt es dann Gruppe Nummer 25, ist eine bestimmte, und zu der gibt es dann auch einen bestimmten Erzeuger, der da angegeben ist. Das ist meistens 2. Also ganz simpel, ja. Die Gruppe ist ist eine Untergruppe von so einem Restklassending, so einem Restklassenring modulo einer riesigen Primzahl. Und es ist halt die Gruppe, die erzeugt wird von dem Erzeuger 2 oder Details. Also das sind Dinge, die man vorher ausmacht zwischen den Parteien. Und die dürfen auch über mehrere Abläufe des Protokolls gleich bleiben. Müssen sie nicht, aber es ist weitestgehend in Ordnung. Ja, wie gesagt, da diese Exponentiation, da es bei denen egal ist, in welcher Reihenfolge man sie ausführt, kommt bei beiden dann das gleiche Ergebnis raus und dann können sie halt dieses G hoch AB als Shared Secret verwenden, als zum Beispiel Schlüssel für ein normales symmetrisches Verschlüsselungsverfahren etc. Warum ist das jetzt sicher? Man sieht, dass es natürlich dann unsicher ist, oh. Das B ganz rechts sollte bitte mit im Exponenten stehen. Ja. Man sieht also, wenn ich aus G hoch A und G hoch B, welche ja beide über die Leitung laufen im Protokoll, Wenn ich daraus auf G hoch A, B schließen kann, dann ist das Protokoll gebrochen, weil G hoch A, B ist ja das vermeintliche Secret. Das nennt man das Diffie-Hellman-Problem. Und man sieht auch, dass das eben dann sehr leicht zu lösen ist, wenn man, wenn man diskrete Logarithmen ziehen kann, wie man es so schön nennt. Also wenn ich aus G hoch A auf A schließen kann. Das ist in manchen Gruppen sehr leicht möglich und in anderen Gruppen sehr schwer. Und es ist tatsächlich das effizienteste, soweit ich weiß, das effizienteste bekannte Verfahren, um dieses Diffie-Hellman-Problem zu lösen. Also es ist nicht gesagt, dass die äquivalent sind, aber es ist eben so, dass aus der Lösbarkeit von DL folgt sofort die Lösbarkeit von DH und man kennt im Allgemeinen kein besseres. Wie schon gesagt, hängt das jetzt davon ab, welche Gruppe ich wähle, ob das wirklich schwer ist, da diskrete Logarithmen zu ziehen. Ich hatte es eben schon so ein bisschen angedeutet. Ich will das jetzt eigentlich auch nicht viel weiter ausführen, wie das funktioniert, weil ich dann noch mehr Gruppenfachbegriffe benutzen müsste. Aber üblich ist es eben, wie ich eben sagte, dass man eine Gruppe hat. Das ist irgendwie so ein Restklassengebilde modulo einer großen Primzahl, also ZP. Und dann habe ich davon ein Element, meistens zwei, welches es ist, glaube ich, völlig egal, welches ich als Erzeuger verwende. Ja, das wird halt sehr häufig verwendet. Und niemand weiß so richtig, wie man da sehr gut und leicht diskrete Logarithmen drin ziehen kann. Wobei es gibt ein Verfahren, das ist, vielleicht kann ich das noch ganz kurz als interessanten Punkt anbringen. Bei RSA ist es ja so, wenn ich faktorisieren kann, kann ich es brechen. Und das Faktorisieren ist schwer. Und die Zahl, die ich faktorisieren muss, ist Teil meines Public Keys. Also von User zu User unterschiedlich. Es gibt jetzt ein Verfahren, um in Diffie-Hellman-Gruppen diskrete Logarithmen zu ziehen, welches ganz ähnlich ist wie so ein Faktorisierungsverfahren und einem aber am Ende, also es ist auch irgend so ein Number-Field-Sieve-Ding, glaube ich, und am Ende hat man aber gemeinerweise etwas, womit man jeden Logarithmus sehr leicht ziehen kann in dieser gegebenen Gruppe. Das heißt, man kann die ganze Gruppe brechen quasi. Das ist ein bisschen was mir neu war. Dass ich also, wenn ich irgendwo einen riesen Computer hinstelle und irgend so eine Diffie-Hellman-Gruppe aus RFC 2049 oder was das ist, einmal bearbeite, über 2 Monate oder wie lange das auch immer dauern mag, dann kann ich hinterher jedes Diffie-Hellman-Verfahren, welches diese Gruppe benutzt, kann ich platt machen. Überhaupt kein Problem. Anscheinend. Deswegen sollte man da lieber große Gruppen nehmen. ja, gut. Die andere große Möglichkeit, weiß ich nicht, zumindest bis vor ein paar Jahren in aller Munde waren, sind elliptische Kurven. Das bedeutet wirklich nichts anderes, als dass ich eine sogenannte elliptische Kurve habe. Das ist irgend so ein geometrisches Gebilde und auf dem kann ich ulkigerweise eine gewisse Menge von Punkten auf dieser Kurve kann ich so eine Art Multiplikation definieren. Also irgend so eine Verknüpfung, die sich halt verhält, wie eben so eine Gruppenoperation das tun soll. Und dann kann ich diese Gruppe, die dabei rauskommt, als Basis nehmen für diese Diffie-Hellman-Berechnung und da weiß auch niemand so richtig, wie man da diese Logarithmen zieht. Nur es war halt, ich weiß nicht, inzwischen ist man, glaube ich, ein bisschen sicherer geworden, was das angeht. Ich glaube, da wird hat man ein bisschen mehr Vertrauen inzwischen, aber bis vor ein paar Jahren hieß es ja noch so, Elliptic Curve Cryptography, das klingt alles ganz toll, aber irgendwie sind wir uns überhaupt nicht sicher, ob nicht übermorgen jemand ankommt und sagt, ach, das geht ganz einfach, da diskrete Logarithmen und so. Aber zum aktuellen Stand weiß ich da leider nichts. Wer das weiß, der kann es mir gerne sagen. So, ach ja, genau. Die Anekdote dazu ist, mich hat unlängst jemand gefragt, du, ich brauche so ein Kryptoverfahren. Es ging darum, bei einem Computerspiel das Cheaten zu erschweren. Wenn ich jetzt, und die Idee, die im Raum stand, war einfach jedes Datenpaket, was irgendwie da zwischen den Spielern hin und her fliegt, digital zu signieren. Leider ist das sehr aufwendig, wenn man da so ein, tatsächlich so ein asymmetrisches Verfahren in Anschlag bringt und dann jedes Paket wirklich signiert. Zumindest wenn man da irgendwelche nennenswerte Sicherheit haben will. Und so im Laufe des Gesprächs kam man dann darauf, man könnte ja einfach am Anfang einen Diffie-Hellman-Key-Exchange machen und danach einfach den Paketen eine chiffrierte Prüfsumme mitgeben. Ja. Dann kann man diese Prüfsumme nur dann richtig berechnen, wenn man den Schlüssel weiß, sprich an dem, ne, den Key Exchange mitgemacht hat. Und die Gegenstelle kann das eben prüfen. Das geht dann mit symmetrischen Verfahren alles relativ schnell und also die Chiff das Chiffrieren und die Prüfsumme berechnet man wahrscheinlich sowieso. Insofern war das dann eine ganz hübsche Lösung dafür. Und das Gute ist, weil oh, das Gute war, dass man eben, dass so ein bisschen die Anforderung bei der Sache war, die wollten das gerne selber programmieren und das nicht aus irgendeiner Library nehmen, wie das ja sonst immer die goldene Regel ist bei Krypto, nimm es aus einer Library und programmier es nicht selber. Aber bei diesen Spieleentwicklern war halt die Ansage, nein, wir binden da keine Libraries von Drittanbietern ein, sondern wir programmieren alles alleine wegen Copyright und so. Und die Sicherheit, naja, gut, das ist alles so ein bisschen, naja, es soll ja nur erschweren. Und wenn wir da jetzt einen Bug einbauen, ist das nicht der Untergang der Welt. Und das ist halt ganz schön, wenn man dann weiß, irgendwie Diffie-Hellman implementieren ist nicht viel mehr als modulare Exponentiation. Und ja, dann kann man googeln und feststellen, modulare Exponentiation ist nicht viel mehr als sogenannte Montgomery-Multiplikation. Das ist so der Standard-Algorithmus, um das zu machen. Den dann tatsächlich zu implementieren, ist dann noch so ein anderer Schnack. Eigentlich ist er ganz einfach. Man kann sich da aber auch sehr lange festlesen. Aber es ist sehr interessant, wenn das interessiert, der kann das mal googeln. Beziehungsweise ich habe in dem Paper auch da den Link auf das Originalpaper. Das ist so ein Ding, wo es, wie es so häufig ist, Montgomery-Multiplikation ist. In dem Originalpaper von diesem Peter Montgomery ist das total gut und sauber und schön erklärt. Und alle anderen Quellen, die ich im Internet gefunden habe, haben es versucht, völlig umständlich zu machen. Ich habe es nicht verstanden. Also das kann man nur, außerdem ist es irgendwie immer cool, man hat so diese eingescannten PDF-Papers von 1970 oder wann das. Das hat immer seinen eigenen Charme. Ja. Genau, jetzt nochmal so ein bisschen als Gegenüberstellung, das Cheat Sheet am Ende. Was so ein bisschen zeigen soll, dass RSA und Diffie-Hellman so eigentlich gar nicht so, nicht so unähnlich sind, obwohl was ganz anderes dabei rauskommt. Ne? Man ja, macht halt in beiden Fällen so eine Exponentiation. Nur beim RSA ist der Knackpunkt, dass man dass man das D halt so gewählt hat, dass da dieser Term in der Mitte rauskommt und das dann aufgrund des Eulerschen Satzes wegfällt. Und bei Diffie-Hellman ja, ist halt einfach die Idee, so stumpf sie aussieht, ja, aber man kommt von alleine ja nicht drauf, einfach diese zwei Werte, g hoch a und g hoch b, auszutauschen, von denen keiner auf den Exponenten zurückschließen kann und dann den fehlenden Exponenten selber liefern quasi. Und dann kommen beide Seiten auf g hoch a, b. Also das, wenn ihr jetzt irgendwas mitnehmen wollt aus dem Talk, und den ganzen Rest könnt ihr vergessen, dann könnt ihr vielleicht euch dieses Bild so ein bisschen einprägen und dann habt ihr so eine kleine Idee, so eine kleine Vorstellung davon, was so der Kern von diesen Systemen ist. Ja, ich glaube, damit bin ich auch schon fast am Ende. Jetzt kommt, glaube ich, nur noch ein Dings, deswegen ein Blatt, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal da. Auf dem steht, Details, wie gesagt, sind in dem Paper zu finden, das ich noch verfasst habe dazu, was ich gleich ins Pentagraph laden werde. Das ist alles noch ein bisschen rigoroser ausformuliert und da sind halt auch die Sätze angegeben. Ich sehe da eine Frage.
Zu dem zweiten, also
Okay, also die Frage war, womit muss ich G hoch AB multiplizieren, um auf E zu kommen? Auf G, A, um es also umzukehren. Die Antwort ist nein. Wie ich sagte, das Diffie-Hellman-Protokoll ist eigentlich nur ein Schlüsselaustauschprotokoll. Das Ziel ist nicht, das umzukehren. Das Ziel ist, dieses G hoch AB auf beiden Seiten zu bekommen, ohne dass jemand anders es kennt. Also das Verschlüsselungsverfahren, was man dann daraus baut, kannst du dir zum Beispiel vorstellen, ganz einfach, dass du halt G hoch AB verwendest als Schlüssel für ein AES oder so. Insofern, ja. Kein Ding. Also, es ist einerseits möglich, dass sie das G selbst vorher verabreden, also wirklich einfach mitschicken irgendwo. Aber das wird meistens, glaube ich, nicht gemacht. Also meistens wird das einfach im Protokoll festgeschrieben. Also wenn ich jetzt ich gehe ja nicht hin und sage irgendwie, okay, Port 22.050 oder so ist der Diffie-Hellman-Port und dann mache ich mal mit diesem Computer Diffie-Hellman, sondern es ist ja so, dass man dieses Verfahren in irgendeinem anderen Protokoll verwendet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel halt so ein GnuPG oder so, der kann halt L-Gamal zum Beispiel, und das ist Diffie-Hellman basiert, dann ist da irgendwo, ja gut, da ist es wahrscheinlich, glaube ich, sogar im Public Key dann mit drin. Da steht dann im Public Key, welches G genommen wird wahrscheinlich. Sicher bin ich mir nicht, aber ich weiß zum Beispiel für dieses Protokoll von dem OTR, was ich eben meinte, da ist es so, dass wirklich in der Protokollspezifikation drin steht, alle Rechnungen werden durchgeführt modulo einer bestimmten Primzahl, die halt in RFC so und so festgeschrieben ist und mit dem Generator 2. Also so ist es meistens. Ja. 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 Exakt. Also genau, nur nochmal die Wiederholung, dass bei Diffie-Hellman geht man davon aus, dass der Angreifer G kennt. Der Angreifer kennt G hoch A und G hoch B, weil die auf der Leitung übertragen werden. Aber G hoch A, B kennt er eben nicht.
Aber wenn ich jetzt irgendwie mein Passwort eingebe, das ist der erste Text, dann habe ich dann erstmal einen ASCII-Text in Zahlen.
Okay, du denkst wahrscheinlich an deine PGP-Passphrase. Also da ist es so, die Primzahl, die generiert dein PGP bei der Key Generation am Anfang. Erinnerst du dich vermutlich, du musstest am Anfang einmal Schlüssel erzeugen und dann musstest du ziemlich lange warten. An der Stelle werden diese Primzahlen zufällig erzeugt. Und die werden dann hinterher mit deiner Passphrase, die du eingibst, symmetrisch verschlüsselt. Also das, was in deine Private Key File auf der Festplatte, ne, die enthält zufällig generierte Primzahlen, die du überhaupt nicht kennst. Nur das Passwort, was du eingibst, ist der Schlüssel für ein symmetrisches Verfahren, welches diese Dinger verschlüsselt wiederum. Das ist also doppelt quasi eingepackt. Ja. Schließt sich die Frage auch an? Ja, dann. Okay, also dann versucht ihr das mal ein bisschen aufzurippeln. Also die erste Frage war, ob man sich Sorgen darum machen sollte, dass jemand, ich sag mal, ein Faktorisierungs-Rainbow-Table anlegt. Also sprich einfach zu ganz vielen, also ganz viele Primzahlen erzeugt, deren Produkte berechnet, die in eine Tabelle schmeißt und dann Reverse-Lookups drauf macht. Ich behaupte mal, bei den Größenordnungen, von denen wir reden, ist das nicht feasible. Also Primzahlen in Größenordnung von 2000 irgendwie 48 Bit gibt es dann doch eine ganze Menge. Ich erspare mir das jetzt zu überschlagen, wie viel Speicherplatz das bräuchte. Ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, ohne es von Hand ausgerechnet zu haben. Ja. Aber ich behaupte mal, auch Google hat nicht die Speicherkapazitäten, um irgendwie so für 2 hoch 2048 verschiedene Produkte von Primzahlen. Also sind natürlich nicht alles Produkte von Primzahlen, aber ja, das kann man überschlagen, habe ich jetzt aber nicht. Aus dem Stegreif kann ich das jetzt nicht. Ja, theoretisch kann man das natürlich nicht beantworten, nein. Das ist klar. Sicherlich, ja. Also wenn du wirklich, wenn du in der Lage bist, den RSA-Schlüssel zu, also den Modulus zu faktorisieren, hast du den Private, kannst du den Private Key bestimmen. Das ist ja gerade der Witz mit dem, ja, dann kannst du Phi von n ausrechnen und dann den Dings. So. Und das ist eben tatsächlich wirklich nur so, dass momentan gehofft, also geglaubt, niemand wirklich weiß, wie das wirklich effizient gehen soll. Klar, wenn morgen jemand kommt und sagt, irgendwie, wir haben einen Weg gefunden, kein Problem. Entschuldigung, war jetzt deine Frage damit von eben auch schon abgehandelt? Ach so. Nein, also die Frage war dahingehend, dass eine neue Version von PGP irgendwann empfohlen hat, alte Primzahlen nicht mehr zu verwenden, also alte generierte Schlüssel nicht mehr zu verwenden. Das hat wahrscheinlich eher, also ich würde jetzt vermuten, den Grund, dass sie da festgestellt haben, so, oh, wir haben da irgendwas nicht abgeprüft, weil es gibt bei RSA gerade ziemlich viele Kriterien, die diese Zahlen erfüllen müssen. Wenn sie die nicht erfüllen, dann gibt es halt irgendwelche Angriffe. Also da findet halt irgendein Mathematiker raus, wenn die Zahl die und die Struktur hat, dann kann ich das und das und den Trick anwenden und dann kann ich sie doch faktorisieren. Und dann muss man halt vorher gucken, dass man diese Zahlen nicht, dass man die bei der Generierung des Schlüssels eben ausklammert. Wahrscheinlich war es eher sowas. Ja, vielleicht war auch der Random Number Generator nicht in Ordnung, das kann sein. Okay, du hattest gerade noch.
Man hört ja immer wieder, dass das Herausfinden bei den Primzahlen schon sehr lange dauert. Und man sollte, die gehen ja noch weiter sagen, das dauert 113 Jahre oder so. Wie kommt man auf diese Zahl? Also woher weiß man, wie lange es dauert, mit einem Rechner irgendwie eine
Also
bestimmte Schlüssellänge
bei sowas würde ich davon ausgehen, dass man einfach die also theoretische Komplexität von den bekannten Faktorisierungsalgorithmen kennt und dann darüber abschätzt. Also du weißt natürlich nicht exakt, wie lange das dauern wird, aber du kannst halt Abschätzungen machen und sagen, dieses Verfahren hat so und so eine Komplexität und deswegen erwarten wir, dass das so und so lange dauern wird, den ganzen Keyspace da durchzusieben oder so. Okay, du warst glaube ich vorher dran.
sagen, ich habe mal eine Größenordnungsabschätzung gemacht. 2 hoch 100. Ich gehe davon aus, dass dann beim Rainbow Table die Wurzel daraus speichern muss, weil dann die Komplexität ungefähr aufgeteilt ist. Und das Gewicht der Festplatten wären dann ungefähr 10.000 Gramm.
Ja, okay, also die Anmerkung aus dem Publikum war, dass Rainbow Tables für 2 hoch 100 für RSA-Schlüssel in Größenordnung 200. Wie viele Tonnen wiegen? Viele jedenfalls. 10.000 Tonnen. Okay. 10.000 Tonnen Festplatten. Ja, ja, das ist klar. Ja. Wie gesagt. Okay, jetzt hatte ich, glaube ich, noch eine Meldung da. Also, okay, die Frage ist, wie funktioniert Primfaktorzerlegung? Habe ich das richtig? Die kann ich leider nicht beantworten, das muss ich dir ganz ehrlich gestehen. Dahin bin ich noch nicht vorgedrungen. Also, es gibt halt viele verschiedene Verfahren, um Primfaktorzerlegung zu machen. Wie die exakt funktionieren, weiß ich nicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, da gibt es irgendwie das bekannteste und das effizienteste momentan sind wohl diese Number Field Sieve-Geschichten. Also, Generalized Number Field Sieve heißen die irgendwie. Das kann man alles wunderbar nachlesen im Internet. Ich habe es aber selber noch nicht geschafft. Insofern kann ich dir da keine allgemeine Antwort drauf geben. Ja, ich sehe, es kommen schon die nächsten. Wenn sonst keine dringlichen Fragen mehr anliegen, würde ich mich, glaube ich, für die Aufmerksamkeit bedanken.